Ich muss geradezu eine Bewegung machen, ja, weil es einen einlädt, weil die Richtung ist so deutlich, weil sie auch so klar rausgearbeitet ist, auch weil sie so vereinfacht ist, ja. Und das muss ziemlich lange gedauert haben, bis man auf so eine Reduktion kommt.
Herzlich willkommen in der Fondation Baylor. Das weltbekannte Museum feiert seinen 25. Geburtstag. Und wir haben 5 Gäste hier nach Rhen bei Basel eingeladen, um mit ihnen über ihre ganz persönlichen Eindrücke und Zugänge zur Kunst zu sprechen. Ich bin Stefanie Müller-Frank, Journalistin und Podcasterin. Bei mir heute zu Gast ist Sascha Walz.
Sascha Walz ist eine international bekannte Choreografin, Tänzerin und Regisseurin. Nach Studien und Lehrjahren in Amsterdam und New York entwickelte Walz ihre eigene choreografische Arbeitsweise. Zusammen mit Jochen Sandig gründete sie 1993 die Kompanie Sascha Walz und Guests und 1996 die Sophienseele in Berlin. Walz engagiert sich für den Transfer tänzerischen Wissens und den Tanz als Medium der sozialen und gesellschaftspolitischen Verständigung. Mit diesem Ansatz eröffnet sie neue Perspektiven, fernab der konventionellen Denk- und Sehgewohnheiten.
Ja, hallo Sascha.
Hallo.
Ich freue mich sehr, dass du dabei bist, dass wir heute 5 Kunstwerke gemeinsam anschauen können. Leider hast du es ja nicht geschafft, direkt vor Ort da zu sein, aber ich weiß, du kennst die Räume sehr gut. Also es war genau vor 10 Jahren, dass du hier eine Choreografie inszeniert hast und du hast damit, wenn ich das richtig weiß, sowohl die Außenräume als auch die Innenräume bespielt. Wie hat der Ort damals auf dich gewirkt hier?
Ich liebe die Fondation Baylor, also ich liebe die Architektur, ich liebe, wie das Gebäude in der Landschaft liegt, die Verbindung zwischen Innenraum und Außenraum, der so ganz liquide eigentlich ist, also der fließt so ineinander und deswegen, als ich darüber nachgedacht habe, was ich da zeigen kann, war für mich auch wichtig, einen Teil auch in der Landschaft zu zeigen und ich habe mit einen Ausschnitt aus Continue gemacht, Rebond von Xenakis. Und das ist ein reines Frauenensemble. Und ein Teil war im Innenraum und manche einzelne Fragmente, einzelne Soli auch ganz direkt zu einzelnen Exponaten. Oder es war eine Ausstellung von Degas im oberen Teil. Und ein Teil eben draußen in der Landschaft. Und das hatte eher was sehr Rituelles, die Frauen zwischen den Bäumen, Büschen. Also ich habe das sehr lebendig noch in Erinnerung und ich liebe diesen Ort.
Du nimmst ja auch sonst oft in deinen Choreografien Bezug auf Gebäude oder auf Räume. Wie gehst du da vor?
Als erstes mache ich sehr aufwendige Besichtigungen eigentlich, sodass ich relativ viel Zeit verbringe in den Räumen und zu spüren, was die Räume mir erzählen. Und dann informiere ich mich doch sehr stark über die ursprüngliche Nutzung. In manchen Gebäuden ist auch die Zukunft wichtig. Also zum Beispiel, wenn ich ein Museum einweihe, dann ist die zukünftige Nutzung und zum Beispiel welche Exponate da ausgestellt werden, welche Ausstellungen geplant sind, wichtig. Dann projiziere ich quasi die Zukunft und überlege mir, wie wir das sichtbar machen können, was eigentlich noch gar nicht existiert. Das finde ich auch sehr spannend. Also zum Beispiel im neuen Museum habe ich das gemacht, wo ich wusste, wo bestimmte Sammlungen stehen werden, aber das Gebäude war noch leer, sodass wir quasi mit den Menschen diese Welt oder diese einen Kontinent oder eine ganz bestimmte Werkreihe versucht haben auszudrücken. Und auch natürlich die Verbindung von Raum und Exponat bestimmt dann die Choreografie. Aber oft ist es auch den Raum spüren. Wirklich spüren, wo sind Kraftfelder, wo sieht man bestimmte Verbindungen zwischen Räumen. Also manchmal kann man von oben nach unten schauen oder von innen nach außen. Also zum Beispiel in der Fondation wäre das sowas, ein Blick, dass man zwar innen steht, aber bis ganz draußen in die Landschaft schauen kann und sozusagen das über den Tanz auch verbinden. Also ich könnte mir zum Beispiel auch was vorstellen in der Fondation, wo im Innenraum Tänzer kommunizieren mit den Tänzern draußen, dass so ein Dialog auch entsteht zwischen innen und außen. Und solche Gedanken mache ich mir dann und dann gehen wir in die Proben und dann entsteht natürlich auch noch sehr viel, dass wir tatsächlich mit den Körpern direkt im Austausch mit den Materialien, mit dem Stein, mit Metall, mit Glas arbeiten.
Ja, das klingt spannend. Also wir sprechen ja heute über Kunstwerke, die sich so mit dem menschlichen Körper beschäftigen. Und du als Choreografin und Tänzerin, du arbeitest ja täglich mit Körpern. Also hast du das Gefühl, dass du durch deine Arbeit auch anders auf Kunstwerke schaust, die sich mit Körperlichkeit beschäftigen? Oder was wäre das für ein Blick?
Ja, natürlich ist der geprägt durch meine Arbeit mit sehr unterschiedlichen Menschen auch, aus unterschiedlichen Kulturen, mit unterschiedlicher Geschichte. Jeder Körper hat auch so eine ganz, ganz eigene Körperspannung. Füße, die oft zum Beispiel nackt sind oder Menschen, die viel barfuß laufen, haben andere Füße, haben andere Waden. Die Knie und die Schenkel sind anders geformt. Ich weiß nicht, ich habe dafür, denke ich, über die Jahre so eine ganz eigene Sensibilität entwickelt, die natürlich ganz, ganz schnell abläuft. Und ich denke schon, dass ich Kunstwerke auch wahrscheinlich anders betrachte. Aber ich sehe jetzt nicht, dass ich so einen Choreografenblick auf Kunstwerke habe. Also ich bleibe doch sehr intuitiv, glaube ich, so an meinem Ich. Und ich bin nicht jetzt nur Choreografin.
Ja. Nein, ich meinte das auch ganz persönlich. Also wir haben ja 5 Kunstwerke heute ausgewählt. Könntest du sagen, welches dieser Werke für dich ganz intuitiv am lebendigsten wirkt?
Ich glaube, ich würde den Degas als am lebendigsten sehen, weil das so eine Momentaufnahme ist.
Das Werk, das Frühstück nach dem Bade, ist ein sehr ungewöhnliches Werk, wenn man es sich näher anguckt. Denn dieser Titel, das Frühstück, ergibt sich erst, wenn man genau hinsieht und im Hintergrund dieser Badenden, die sehr prominent im Bild zu sehen ist, eine Bedienstete sieht, die eine Kaffeetasse in der Hand hat. Also daher das Frühstück. Degas hat immer wieder Badende gemalt, Frauen hauptsächlich, nackte Frauen natürlich, die er in ganz ungewöhnlichen Situationen festgehalten hat. Also ihm war es wirklich wichtig, den weiblichen Körper in der Bewegung festzuhalten. Und dadurch mussten die Modelle, die er schon hatte, häufig in ganz unbequeme, merkwürdige Positionen sich stellen und verharren, damit er diesen Körper in Bewegung festhalten kann. Also auf dem Werk, was wir zeigen, sieht man wirklich, wie eine Frau recht kompliziert aus der Badewanne steigt, wahrscheinlich damit sie nicht ausrutscht und hinfällt. Und das ist ein Moment, den wir so aus der Aktmalerei von und Frauen und Körperlichkeit in der Kunst nicht gesehen haben. Also da ist Degas ein Künstler, der das ganz neu etabliert und auch ja diesen Gefallen findet, ganz intime und private Szenen der Frau festzuhalten.
Ich verstehe genau, was du meinst. Es ist so eine Momentaufnahme, wo wir eine Frau in Rückansicht sehen, die so gerade aus der Badewanne heraussteigt und dann so eine Kaffeetasse angereicht bekommt, wo man auch fast so das Gefühl hat, man schaut so durchs Schlüsselloch und das Modell fühlt sich unbeobachtet. Das ist wirklich so eine ganz intime Situation im Bad, oder?
Ich denke auch, dass es eigentlich eine ziemlich ungewöhnliche Perspektive auch ist. Ich würde sie nicht mal sehr... Also ich würde, glaube ich, persönlich nicht gerne in dieser Position erwischt werden, glaube ich.
Ja.
Weil das ist so, jemand guckt einem über die Schulter. Und gerade, ich glaube, jeder hat ja dieses Gefühl, wenn er in die Badewanne reinsteigt oder raussteigt, man ist ja nicht unbedingt so wahnsinnig elegant. Und so empfinde ich diesen Moment auch so, ja, so alltäglich und aber auch sehr warm, also weil das ist so wirklich so dieses Morgenbad. Da kommt auch, man hat so ein bisschen das Gefühl, dass so eine warme, sowas Warmes auf diesen, in diesem Raum liegt. Und die Intimität kommt aber auch nicht nur durch die Perspektive, sondern ich glaube durch die Frau, die im Hintergrund steht, also vielleicht eine Bedienstete, weil sie hat ja eine Schürze an, deren Kopf man aber nicht sieht. Also man sieht überhaupt keine Köpfe sowieso in dem Bild, was ja. Ich auch interessant finde. Man sieht ja nur Körper und Hände, Arme. Und aber dass sie ihr diese Tasse reicht, also die auch so vorbereitet, die eine Hand, die, ich glaube, die rührt noch vielleicht ein bisschen Zucker oder die Milch oder was auch immer. Wenn ich mir vorstelle, also ich glaube, wir können uns das gar nicht mehr vorstellen, weil wir keine Bedienstete haben, die uns morgen den Kaffee reicht und dann schon gar nicht in so einer intimen Situation, also wo man gerade aus dem Bad steigt und wir sehen zwar keine Brüste, aber die Frau, die, mit der sie da in Kontakt ist oder die bei ihr arbeitet, denke ich mal, die sieht sie ja auch von vorne, also da ist sie ja noch entblößter, würde ja. Ich sagen. Also wir sehen die Perspektive von hinten, die eigentlich noch ein bisschen geschützt ist. Aber das Verhältnis ist über Brust und auch Scham ist eigentlich in Verbindung mit dieser Frau. Und das ist ja sehr intim.
Also mir geht das auch so, wenn ich dieses Bild angucke, dass ich das Gefühl habe, das ist eine warme und wohlige Atmosphäre. Und das Ambivalente kommt ja nur dadurch zustande, dass wir wissen, dass es ein männlicher Blick ist auf diese Szene, also dass es sozusagen ein weiblicher Akt ist, der von einem Künstler gemalt ist, der wiederum durch das Bild ja eigentlich diese nackte Frau den Blicken aussetzt. Oder geht dir das gar nicht so, dass das sowas Ambivalentes erzeugt?
Ja, also diese voyeuristische Element ist natürlich da, aber ich denke, jede Darstellung hat das in gewisser Weise und in dem Fall ist es ein Maler, also ein männlicher Künstler. Also es hat gar nichts Sexualisiertes. Ich finde ja. Nicht, dass er sie ausstellt oder ich habe da keinen so einen negativen Beigeschmack, muss ich sagen. Ich finde nicht so sehr Objekt und zwar glaube ich auch, dass es damit zu tun hat, dass da eine Beziehung sichtbar wird. Also es ist nicht nur pur der Körper, der da nackt ist und der auch vielleicht in einer schönen Pose ist. Das hätte er ja auch machen können. Ich glaube, dann hätte man einen anderen Blick gespürt. Aber er will was.
Du meinst, wenn es repräsentativer gewesen wäre, wenn es jetzt nicht so eine ja, unbeholfene.
Irgendwie was, auch was ganz Elegantes und irgendwie was Schmeichelndes. Es ist keine schmeichelnde Position. Es ist auch nicht wirklich erotisch, muss ich sagen. Also wirkt es nicht auf mich. Schon in der Farbigkeit, aber es erzählt was anderes für mich. Es erzählt diese Beziehung zwischen diesen zwei Frauen, ein Austausch auch und auch eine...
Eine Selbstverständlichkeit
ja,
auch.
Ja, also dieses Tägliche, wahrscheinlich machen die das auch jeden Tag. Ja.
Ja.
Und es hat auch, also man sieht ja nicht nur den Körper, sondern man sieht Stoffe, also es sind die Kleider, denke ich, vorne im Vordergrund hängt ein Mantel oder ein Morgenrock oder auch ein Kleid. Und da liegen auf der linken Bildhälfte liegen andere Stoffe, das sind dann auch, was weiß ich, Unterkleider. Und es ist alles so ein bisschen unordentlich auch. Also das, finde ich, unterstreicht auch nochmal diese Intimität.
Ja. Ich kann mir vorstellen, dass das auch für die Zeitgenossen und Zeitgenössinnen unheimlich ungewöhnlich war. Also diese Bildmotive, also er hat ja immer wieder Frauenakte gemalt beim Baden, beim Waschen, beim sich abtrocknen. Das hat man, glaube ich, zu dieser Zeit noch gar nicht so gesehen.
Absolut. Ich denke, diese so intim das Leben einer Frau zu betrachten. Also ich finde, es ist fast so ein weiblicher Blick eigentlich, was ich doch ungewöhnlich finde. Und es geht eben auch um die Bewegung, um das Aussteigen. Und es ist ungewöhnlich. Es ist nicht richtig verzerrt, aber die Hüfte, wie man eben beim Bad aussteigt, muss man die rechte Hüfte so weit, aber so hoch ausdrehen, so ein bisschen wie, als wenn man vom Fahrrad absteigt.
Ja.
Und Ich glaube, es ist auch ein ganz besonderer Moment. Also wenn ich aus meinem Leben auch gehe, ich empfinde das auch, dieses Aussteigen, und dann gibt es ja auch noch das Abtrocknen. Und da wird ja der ganze Körper berührt. Ja? Dieser Prozess kommt ja auch noch, der muss ja irgendwie dazwischen liegen. Also vielleicht eine dieser Tücher oder die da sind vielleicht auch Handtücher. Und dann wartet dieses warme Getränk. Also das ist was Wohliges, also, und Geborgenes.
Genau, auch. Dieser Moment davor ist halt schon was Schutzloses auch. Also wenn man aus der Badewanne aussteigt, ist es nicht nur unbequem und man ist nackt, sondern man ist ja auch noch nass. Also das ist ja schon auch so ein Übergangsmoment. Und bis man jetzt den Bademantel anhat oder sich abgetrocknet hat und die Tasse Kaffee oder Tee trinken kann.
Diesen Übergang von Figuration zur Abstraktion, das wird natürlich gerade, wenn man Körper darstellt, besonders gut spürbar, weil man da merkt, huch, so sehen wir ja gar nicht aus, was passiert denn da gerade? Und das war vielleicht für die Künstler auch ein ganz gutes Motiv, um da voranzukommen. Cézanne ist wirklich ein Künstler, der die Moderne einberuft und wo die wirkliche Wahrnehmung und Dinge wie Form und Gegenstand immer weiter an Bedeutung verlieren, geht ihm eigentlich um den menschlichen Körper und wie er damit schon gewisse abstrakte Momente, die ihm vielleicht gar nicht so bewusst sind, mit in das Bild zu bringen und ja, auf Form und Farbe und Gegenstand zu verzichten, in einer, wie es vorher war, wirklichkeitsgetreuen Wiedergabe, sondern zu experimentieren mit diesen Elementen und zu schauen, was da künstlerisch bei rauskommt. Und dazu ist es ein sehr idyllisches Bild. Es sind genau Badende in der Natur. Das ist auch ein Motiv in der Kunstgeschichte, was es seit sehr langer Zeit gibt, in diesen idyllischen, arkadischen, fantastischen Landschaften, die ein bisschen Wohlfühlelemente mit in diesen Raum bringen.
Die Badenden von Cézanne, das ist ja eine Gruppe nackter Männer, die da in idyllischer Natur in so einen Fluss steigen. Macht es für dich einen Unterschied beim Anschauen, jetzt, ob das ein Frauen- oder ein Männerakt ist?
Ja, ich habe mir darüber Gedanken gemacht, weil auch da steht auch kein Geschlecht. Ja, das steht nur sept bagneurs, und das sind sieben Badende, weder Mann noch Frau. Wir sehen eigentlich bis auf die vordere sitzende Person rechts, sehen wir vor allem die Körper von hinten, zum Teil im Profil, und eine hintere Person in der Mitte nochmal von vorne. Aber ich finde die Körper so stilisiert, dass man eigentlich auch da das Geschlecht nicht so richtig entscheiden kann. Also ich würde sagen, erstmal macht es mir überhaupt nicht, aus dem ersten Blick könnten es für mich auch Frauen sein, junge Frauen, Teenagerin, die Person links könnte durchaus auch eine Frau sein. Also wenn wir die vergleichen jetzt mit dem Degas, warum soll das nicht eine Frau sein? Also das würde ich erstmal in Frage stellen. Aber okay, vielleicht weiß man das, dass er gerne mit Männern gebadet hat oder das weiß ich nicht, ob da kunsthistorisch irgendwas dazu aufgeschrieben war. Die Person, die zweite Person von links, das ist tatsächlich doch möglicherweise eher ein Mann, obwohl ich auch das in Frage stelle. Es gibt viele Tänzerinnen, die auch sehr muskulöse Körper haben, und es könnte auch durchaus eine Frau sein. Also ich würde diese Genderbestimmung echt ein bisschen offen lassen, und für mich macht es keinen Unterschied hier, ob jetzt Mann oder Frau. Ich finde es auch eine sehr intime und eine sehr verspielte, eigentlich eine intime Situation, wenn es Männer sind, zwischen Männern.
Also ich teile das, was du sagst. Es macht eigentlich keinen Unterschied. Man weiß, glaube ich, aus der Kunstgeschichte, dass Cézanne gute Erinnerung hat an einen Fluss, in dem er als Kind und junger Mann oft mit Freunden gebadet hat und sich diese Erinnerung so in den Gruppen nackter Männer niederschlägt. Und er hat aber ja auch viele Bilder gemalt von Frauen, die baden. Aber ich fand es spannend, von dir zu hören, ob das für dich in deinem Blick auf die Bilder einen Unterschied macht, ob es jetzt nackte Frauenkörper oder nackte Männerkörper sind?
Also tatsächlich ist für mich die Situation und die Komposition wichtiger, als dass es jetzt Männer oder Frauen sind. Also das, ich würde das überhaupt nicht als eine männliche Szene oder wenn es das überhaupt gibt, ansehen. Und wenn, dann finde ich das eigentlich auch sehr schön, weil es ist eigentlich so was ganz, ist auch was Zartes zwischen den Männern. Und okay, man könnte dann vielleicht sagen, okay, es ist eine homoerotische Szene, also die Körper der Männer doch sehr nah und ganz nackt, alle sind nackt. In dieser Verbindung mit dem Wasser, was das auch wieder so eine Reinigung und aber auch so was Verbindendes, auch ein erotisches Element, würde ich sagen, Wasser. Und ja, aber ich kann mir ganz genau diese Szene auch mit Frauen vorstellen. Und ich finde es eben so gerade in der Schwebe gehalten und deswegen auch so anziehend. Und
ja, ich sehe, was du sagst. Also es hat durchaus was Ähnliches wie bei Degas. Es hat so was Selbstverständliches, Alltägliches und dadurch Intimes, so diese Situation, obwohl es im Außenraum ist.
Ja, was ich schön finde, sind die unterschiedlichen Haltungen, die entweder sich gerade abtrocknen oder noch irgendwas ausziehen, dann gerade im Begriff sein, ins Wasser zu gehen, im Wasser sich aufhalten, die, ja, man hat das Gefühl, dass jemand aus dem Wasser steigt und dann die zuschauen auch, also eine Person links, die den Badenden zuschaut und eine Person, die eher nach draußen, also uns eigentlich anschaut oder so rechts aus dem Blick schaut, das finde ich ganz interessant. Und durch diese unterschiedlichen Haltungen wird aber auch nochmal eine extra Bewegung kreiert. Also ich habe so das Gefühl, als ob das wie so ein, das hat so eine Drehbewegung. Das ist für mich ein Kreis, der sich in der Mitte, also im Zentrum des Bildes eigentlich leicht dreht. Und zwar links nach links gerichtet und hat so ein bisschen so eine, ja, wie so ein, nicht Strudel, so auch nicht, aber das hat so eine extra Bewegung, wie er die Körper da komponiert. Und das hat dadurch auch so eine Zugehörigkeit, vor allem die Gruppe in der Mitte, während die zwei Sitzenden eben zuschauen und rausschauen, nicht ganz dazugehören zu dieser zentralen Gruppe, die eben auch in Bewegung ist, während die Sitzenden nicht wirklich in Bewegung sind, sondern eigentlich verharren, so eine Position angenommen haben. Und die anderen sind alle im Moment mit in irgendeiner Haltung, Bewegung, Arme nach oben, über dem Kopf, leichte Beuge, Gewichtverlagerung und so. Und dadurch entsteht so eine Dynamik und so was Spielerisches. Und man hat fast das Gefühl, dass so ein bisschen, ja, so auch durch diese vielen Striche, die er da noch zumacht, ob das jetzt Korrektur ist oder als ob das Wasser ist oder was auch immer. Also das hat so eine extra Dynamik nochmal.
Ja, ja. Ich könnte mir die auch gut als Tänzer vorstellen.
Absolut. Ja, das könnte, ja, durchaus. Also es hat wirklich so an diese Bewegung, die da festgehalten wurde.
Gerade der blaue Akt ist interessant, weil er etwas extrem auch Heiteres hat, also auch so ein bisschen glücksversprechend ist in gewisser Hinsicht und zugleich aber eigentlich in einer ganz schweren Lebensphase des Künstlers, des kranken Künstlers entsteht und ist einerseits auch ganz schlicht, das ist eigentlich einfach eine, wie soll man sagen, eine Farbfläche, eine Farbform, blau auf weißem Grund. Also es kommt nur eine Farbe in diesem Bild vor, ganz schlicht und ist ganz flächig und zugleich hat es aber auch, schafft er es, durch die Art und Weise, wie er diese einzelnen Körperformen ausschneidet, auch ein Volumen reinzubringen. Also sie wirken letztlich auch körperlich, obwohl die Fläche auch ganz stark betont ist, auch durch die reine monochrome blaue Farbigkeit. Es gibt keine Schattierungen, nichts. Aber in dieser extremen Schlichtheit schafft er es auch, etwas sehr Komplexes zum Ausdruck zu bringen. Und in dieser fast plakativen Ästhetik hat er zum Teil dann auch, spürt man einen Einfluss auf die Pop-Art, die nachher dann in den 60er Jahren kommt. Also da spürt man das Einflussreiche auch des Spätwerkes von Matisse, der schon zuvor natürlich die Kunst in den frühen Phasen richtig gehen revolutioniert hat. Er ist einer der ersten, der die Farbe vom Gegenstand gelöst hat. Das ist eine Befreiung der Farbe im Kontext der fauvistischen Zeit, also im frühen 20. Jahrhundert. Da gelingt ihm eine erste frühe Revolution in der Kunst, aber in diesem Spätwerk ein Stück weit auch. Also da wird auch wieder sehr wegweisend.
War das eigentlich auch speziell für dich, die Choreografien zu machen in der Fondation in sozusagen in Bezugnahme auf die Kunstwerke? Also ich habe gesehen, eine von den Choreografien war auch in einem Raum, wo die Scherenschnitte von Matisse hingen, auch der Blaue Akt. Wie war das dort?
Ja, ich empfinde das immer so als einen großen Moment in so einer Aura von so großen Kunstwerken zu arbeiten und zu tanzen. Also das ist, weil die so einen großen Raum um sich entfalten. Also gerade diese Matisse, erstmal weil das Format auch so übergroß ist, auch übermenschlich, und weil sie auch so eine Klarheit und so eine Reduktion haben, aber trotzdem so die Essenz des Körpers zeigen. Und dann dazu Bewegung, das hat für mich ein ganz, ganz tolles Spannungsverhältnis erzeugt. Aber für mich, ja, ist es, als ob man in dieser Spannung dieses Bildes sich aufhält und davon auch ganz viel Energie bekommt.
Ja.
Also das ist vielleicht vergleichbar auch mit Musik. Es ist, als ob das Bild seine eigene Musik entfaltet. Also in der anderen, wenn wir in ein anderes Medium überwechseln. Weil es tönt, weil es spricht, weil wir es spüren, weil es in den Raum tritt, obwohl es keine Skulptur ist, aber sie hat so eine starke Präsenz.
Ja, ich spüre die Bewegung auch in dem Bild, vielleicht auch, weil ich weiß, dass Matisse so richtig mit der Schere in die Farbe reingeschnitten hat, aber vielleicht spürt man es tatsächlich auch noch, wenn man es sieht. Also dieser Prozess oder diese Bewegung, die es kommt eigentlich in das Bild mit rein. Geht dir das auch so?
Ich glaube, für mich ist der Prozess da nicht so präsent, sondern eher die Dynamik, die in der Bewegung sichtbar wird. Und also wenn wir jetzt ganz speziell hier über dieses Nu Bleu sprechen, über den blauen Akt, dann tatsächlich auch in der Reduktion und wie wir spüren förmlich diese, also für mich, ich muss
diese,
ich muss geradezu eine Bewegung machen, ja, weil es einen einlädt, weil die Richtung ist so deutlich, weil sie auch so klar rausgearbeitet ist, auch weil sie so vereinfacht ist, ja, und das muss ziemlich lange gedauert haben, bis man auf so eine Reduktion kommt. Ich kenne das sehr gut auch im Tanz, bis man die Klarheit findet. Ist ein langer Prozess, bis dann endlich eine Bewegungssequenz steht. Da muss sehr viel weggelassen werden, bis man zu der Essenz vorstößt. Und hier ist es wirklich, ich spüre das richtig so in meinem Körper. Ich möchte mich quasi in diese Position
reinbewegen,
ja?
Ja, und zugleich wirkt es so mühelos. Also es ist, wie du sagst, es ist so die Essenz, es hat sowas von Leichtigkeit. Gleichzeitig wissen wir, dass Matisse da wochenlang Papierschnipsel ausgeschnitten und wieder zusammengesucht hat. Ich habe mich gefragt, geht dir das auch manchmal so oder begegnet dir das manchmal auch so als Tänzerin, dass alle sagen, ja Mensch, das wirkt so leicht und so mühelos und du weißt, was das für eine jahrelange harte Arbeit auch war am Körper?
Das ist tatsächlich sehr ähnlich im Tanz. Also dass man eine Bewegungssequenz so durchdringen muss, dass sie, dass das Schwere, dass die Arbeit davon quasi wegfällt und wir nicht mehr über die Arbeit nachdenken und dass die Szene an sich sprechen kann und tatsächlich auch eine Leichtigkeit. Es kann ja auch, ich meine damit nicht, dass immer alles leicht sein muss, ja. Man kann ja auch was ganz schwer sein, aber dass sozusagen die Essenz der Szene richtig sichtbar wird. Aber man darf für mich nie über Schwierigkeit nachdenken und Virtuosität, weil das ist, wenn das im Vordergrund steht, dann ist es für mich eher dann auch irgendwie Zirkus und, sondern wir müssen eigentlich über diesen Punkt hinausgehen. Es muss immer darüber hinausweisen und es darf nie um quasi die Technik gehen. Die Technik muss dann vergessen werden. Also wie wir hier vergessen müssen, dass er da die ganze Zeit geschnitten hat. Also die Schere möchte ich nicht die ganze Zeit im Kopf haben. ich finde aber, was hier so unglaublich ist, auch diese Balance zwischen Bewegung und Ruhe. Ja, das ist für mich auch etwas, was eben im Tanz auch sehr wichtig ist, dass wir auf der einen Seite Dynamik entfalten wollen, aber immer muss der Tänzer auch in sich ruhen, egal wie schnell ein Tänzer wird. Ja, es darf nie hektisch sein, sondern es muss immer eine innere Ruhe, egal in welcher Geschwindigkeit. Und so ist es für mich auch. Es ist eine unglaubliche Dynamik und auch eine Weichheit der Bewegung. Also wir sehen ja eine Sitzende, die die Beine eigentlich so ein bisschen ineinander geschlungen hat. Das linke Bein ist aufgestellt und der rechte Arm streicht eigentlich so ein bisschen über die Haare an den Hinterkopf und der linke Arm hängt ganz entspannt. Aber trotzdem sehen wir quasi diese Bewegung und sie ruht aber in sich. Und dieses Verhältnis zu bekommen, ist, glaube ich, wahnsinnig schwierig in einem Medium, was ja etwas festhält und was bleibt. Es ist ja nicht wie der Tanz. Wir können ja die Bewegung im Moment sichtbar machen, aber die Malerei oder die Fotografie oder die Skulptur ist ja keine bewegte Kunst. Und das aber zu erzeugen, das finde ich, ja, das ist einfach so berührend für mich.
Das ist schön, das ist ja, glaube ich, auch Giacomettis Lebensthema gewesen. Also diese Darstellung von Bewegung, also wie schafft er es, dass eine Plastik schreiten kann oder den Eindruck erzeugt, zu schreiten, wie hier bei der Männerfigur, der schreitende Mann.
Und es ist wirklich auch eine, kann man sagen, eine neue Auffassung des menschlichen Körpers, die man bei Giacometti da sieht. Also wirklich letztlich auch, wie gesagt, im Kontext vielleicht der größten Krise, einer der größten Krisen der Menschheit entstanden, nämlich im Anschluss an den Zweiten Weltkrieg. Und da haben ja viele Künstler realisiert, dass man nicht mehr einfach so weiter arbeiten kann wie zuvor. Also bei vielen setzt sich dann da eine besondere Auseinandersetzung auch mit dem Körper, drückt sich aus. Man spürt, dass es oft darum geht, eben auch diese Verwundung im weitesten Sinne des Wortes auch künstlerisch darzustellen. Und letztlich eben sind diese Figuren von Giacometti auch wie in dieser Offenheit der Oberfläche auch alles verwundete Körper, kann man ein Stück weit sagen, und zeigen wirklich auch so ein bisschen die Essenz, die Quintessenz des Körpers, aber wirklich auch in einer ganz letztlich dramatischen, fast auch tragischen Perspektive, würde ich sagen. Bei Giacometti, auch ein bisschen in der Nachfolge von Rodin, sind die Körper richtig aufgerissen sozusagen, aufgerieben und haben dadurch auch eine extreme Haptik und Materialität. Zum Teil sind das auch Figuren, wo die Leute tendieren, sie anfassen zu wollen, weil sie eben dieses Raue auch haben.
Also ich würde trotzdem, wenn ich die beiden Werke vergleiche, würde ich auf jeden Fall sagen, dass bei Matisse immer sehr viel mehr Bewegung steckt als bei Giacometti, weil er, also natürlich ist die Form bei Matisse auch sehr stilisiert, aber sie bleibt organisch und immer auch gebogen und durch die leichten Drehungen bleibt Dynamik erhalten. Während Giacometti so die Achsen so stark macht, ja, also vor allem die Vertikale, wird ja extrem herausgearbeitet, dadurch, dass er die Körper so in die Länge zieht. Und auch die Arme sind nicht in Aktion, in Bewegung, sondern die sind eigentlich auch sehr statisch, obwohl es ist eine Bewegung so eines Marathonläufers oder so für mich eher, also so, wo man so effizient wie möglich mit Bewegung umgeht. Es ist keine lustvolle Bewegung. Es ist zwar auch sehr organisch, weil er die Oberfläche so stark strukturiert oder so haptisch ist. Ja.
Man möchte das anfassen, ja.
Ja, genau. Aber die Oberfläche ist ja nicht so wichtig, zum Beispiel bei Matisse. Aber ich empfinde es trotzdem als viel statischer, viel. Ich habe eher so das Gefühl, da ist so ein Ziel. Mhm. Also, wenn ich den Schreitenden sehe. Aber es ist keine lustvolle Bewegung, ja.
Mir geht das auch so, und ich habe mich gefragt, vielleicht liegt das auch tatsächlich daran, dass das so ein ausgemergelter Körper ist und die Proportionen auch so seltsam sind. Also diese Füße wirken ja fast wie hinderlich an der Bewegung.
Ja, das scheint mir wie schwere Füße, die, also es ist anstrengend, auch vorwärts zu kommen. Mhm. Also ich liebe die Skulpturen von Giacometti. Ich finde, es ist einfach vollkommen außergewöhnlich. Aber sie sind erstmal sehr stilisiert. Aber ich habe mir jetzt, genau wo ich mir dieses Werk nochmal angeschaut habe, in der Vorbereitung, auch nochmal gesehen, wann er begann mit diesen Arbeiten. Mhm. Und das war eben 1947. Und da müssen wir schauen, wo sind wir?
Ja.
Wir sind irgendwie 2 Jahre nach Ende des Krieges. Ja. Und ich muss auch sagen, ich sehe tatsächlich auch Menschen, die uns anstarren, Überlebende eines KZs.
Ja.
Die ausgemerkelten Körper. Und ich kann mir auch vorstellen, dass es auch eine Verarbeitung ist von dem, was passiert ist und wie man damit umgeht. Ich kann es nicht sagen, aber bei mir ist es einfach eine Assoziation, die ich da habe. Und ich habe das aber vorher nie gehabt. Ich habe sie purer gesehen. Da habe ich mehr so diese Stilisierung der Körper gesehen. Aber als ich nochmal genau sah, wann er damit begann, dann fällt mir auch diese schweren Füße, wenn wir überlegen, welches Leid und welche also was da an Kraft überhaupt zu überleben und durchzuhalten, dann ist das für mich der Körper, der überlebt und der sich das Maximum abfordern muss, um noch auf dieser Welt zu bleiben und noch weiter zu gehen, denn er ist ja im Schritt. Und das hat mich doch sehr, sehr bewegt, das nochmal zu sehen aus der Perspektive.
Ja, das Berühren, wie du das schilderst, mir geht das auch so. Also diese Verwundung ist ja wirklich in dem Material selbst sichtbar. Und ich finde das auch nochmal doppelt berührend, mir vorzustellen, dass ich eigentlich den Körper des Künstlers selbst auch spüren kann über das Material, über diese bearbeitete Skulptur, wo ich die Fingerabdrücke fast zu spüren meine.
Ja, die ganze Oberfläche ist ja quasi in Bewegung und eigentlich auch so Art, könnte sagen, verletzt, aber vielleicht auch nochmal extra Aufmerksamkeit, so was ist das?
Ja.
Und wieder hier so die Haut. Es gibt kein Geschlecht eigentlich auch da, also es ist ein Mann, aber müsste ich jetzt wirklich davor stehen, aber ich habe das Gefühl, da ist fast kein Geschlecht, also Sexualität spielt da keine Rolle. Es geht nur noch ums Überleben, um das eigene, ich finde es doch auch sehr herausfordernd, das auch zu sehen. Und das ist ja auch, er tritt auf uns, den Zuschauer oder den Betrachter, er tritt uns entgegen, ja. Er zeigt sich so und tatsächlich, dass der Künstler quasi diesen Körper auch abtastet mit
hat vielleicht auch was Heilsames. Materie.
Ja, ja.
Also zu Nuclear Family ist eigentlich ganz einfach. Ich finde den englischen Titel schön, weil es ist die Kernfamilie, die wir auch kennen. Aber man hat natürlich auch das Wort nuklear drin. Und das ist bei ihr auch, jeder Titel, wenn es einen Titel hat, ist sehr manchmal doppelbödig und spricht. Sie schreibt ja auch unglaublich schön. Sie hat ja oft nach Fotos gearbeitet, meistens, oder Zeitungsillustrationen etc. Und das war jetzt ein Foto, das einer nicht engstens befreundeten Familie, holländischen Familie, die hat sie halt gemalt. Und was aber dabei herausgekommen ist, ist etwas, ist nicht ein es ist ein Familienbild, aber ist etwas anderes geworden, indem es diese, ja, in dem Fall jetzt diese Intimität des Zusammengehörens vielleicht zeigt. Es zeigt, dass Nacktheit nicht notwendigerweise Sexualität assoziiert.
Marlene Dümer hat ja so ein eigentlich ein klassisches Familienporträt gemalt, das basiert wohl auf einem Foto einer befreundeten Familie. Also es zeigt ein Vater und eine schwangere Mutter, beide unbekleidet, und zwischen ihnen die Kinder in Unterwäsche. Und trotzdem hat das irgendwas Irritierendes, finde ich. Wie wirkt das Bild auf dich?
Ja, also Marlene Dumas hat ja immer so eine durchleuchtende und sehr konfrontierende Art, den Körper zu zeigen. Und also erstmal starrt uns eigentlich die Familie an, bis auf das Mädchen in der Mitte, was so ein bisschen beschämt nach unten schaut, die so ganz fragil eigentlich, so ganz ätherisch noch extra strahlt, glaube ich, für mich, mit ihren so leicht blonden Haaren, während die anderen so ein bisschen wie Geister, also es ist so, es könnte auch so ein Ausschnitt aus so einem Horror-Movie sein, obwohl es überhaupt gar keine, es gibt keine Anzeichen, es gibt nichts Gewalttätiges, aber irgendwie macht es einem ein bisschen Angst. Aber auch der Junge lächelt eher ein bisschen. Ja? Also es ist so, hat so eine ganz merkwürdige Mischung zwischen, ja, also es ist ja was ganz Hoffnungsfrohes, dass wir eine schwangere Mutter mit zwei Kindern, also es ist das dritte Kind ist auf dem Weg. Aber ich habe mich natürlich auch gefragt, warum nennt sie das Nuclear Family? Die verstrahlte Familie oder was? Also das ist auch der Hintergrund. Man kann auf der einen Seite denken, das ist wie Haut auch oben, diese Oberfläche im Hintergrund. Mhm. Aber dann hat es auch was Kaltes, weil der untere Teil könnte auch irgendwas, ja, irgendwie ein kaltes Material. Von der ganzen Lichtstimmung hat das ja was ganz Kaltes. Und, ja, ja. Und das ist wirklich entblößend, aber nicht.
Ich hatte immer das Gefühl, die stehen im Bad, aber vielleicht liegt das auch daran, dass wir so viel über Badende gesprochen haben. Man sieht ja so die Andeutung von Kacheln im Hintergrund.
Ja, ich dachte, es sind Kacheln, aber irgendwie sind es doch dann rechts eher so lange. Also das weiß ich nicht. Also deswegen hat
es. So Holzpaneelen, ja.
Ja. Ja, aber es hat jetzt im Gegensatz zu Degas, also da ist ja kein Stoff, nichts, was irgendwie so was Warmes, was Geborgenes eigentlich. Aber sie sind sich sehr nah, sie berühren sich und man hat trotzdem irgendwie das Gefühl, dass sie ganz warm zueinander gehören, aber in irgendeiner ganz eigenartigen Verbindung, die uns irgendwie nicht so zugänglich ist.
Ja, vielleicht ist es dieser Kontrast, also dass es zugleich was Intimes, Alltägliches hat und wir aber wie außen vor bleiben. Also es hat gleichzeitig was Distanziertes. Also ich fühle mich fast so ein bisschen auch hier nicht ganz wohl mit meinem Blick. Ja?
Ja. Also das merken wir vielleicht am meisten bei den Mädchen. Mhm. Ja,
weil sie auch beschämt ist.
Mhm. Ich sage, sie schämt sich ein bisschen, guckt so leicht nach unten, aber auch eigentlich sehr charmant. Also es ist keine große Scham. Ja? Sie ist ja auch in Unterhose. Das finde ich sehr schön, dass die Kinder geschützt sind. Ja, also da werden die Kinder nicht irgendwie auch benutzt und so sondern die bleiben in ihrem eigenen Raum und werden da auch so respektiert. Aber wir merken das und auch dieses leichte, bei dem Jungen ist es nur so ein leichtes Schamlächeln. Aber er guckt uns an, er ist alt genug, um das zu ertragen. Und die Eltern sind ganz klar, die zeigen sich uns. Aber es hat auch was, weil die Gesichter so leicht verfremdet sind. Und vor allem auch der Blick der Frau ist ja auch sehr düster, aber fast ein bisschen... Wie so, wenn man so nur das Gesicht rauslöst, dann hat es fast was von so einem Renaissance-Gemälde, weil es so ganz dunkel ist. Das tritt ja aus der Dunkelheit heraus, ja, weil die Haare so schwarz sind. Also es hat was, so was Altmeisterliches auf eine Art und dann aber wieder total strange. Ich finde, es hat auch was wie so eine Obduktion. Obwohl sie gern lebendig sind. Aber
ja, das hat vielleicht mit diesen matten, gräulichen Farben auch zu tun, dass die Körper so leicht ungesund wirken.
Genau, also so das Licht ist so ein bisschen neon, kalt. Genau.
Ich finde es noch spannend, was du sagst, dass sie tatsächlich uns anschauen. Also sie posieren ja eindeutig vor der Kamera. Es ist jetzt nicht so eine Szene wie bei Degas, wo jemand durchs Schlüsselloch guckt oder wo jemand von hinten gezeigt wird, der sich unbeobachtet fühlt, sondern sie stehen ja wirklich wie in einem klassischen Familienporträt mit Blick auf den Maler, Betrachter oder auf den Fotografen. Ich frage mich auch, wer fotografiert hier eigentlich? Was ist das für ein Anlass? Aber es ist ganz klar, es ist eine gestellte Szene.
Ja, also ich würde es so sehen, in der Kunstgeschichte gab es so Familienporträts, da würden dann alle in großen Gewändern zusammenstehen und da unten noch vielleicht ein Hund oder eine Katze und ein paar Objekte und ein Schrank.
Sehr schmuckvoll, ja.
Oder von mir aus der Hintergrund verschwimmt. Aber hier wird das alles weggenommen und sind ganz pur und... Also das ist auch das, was auch dieses Zeitgenössische natürlich ausmacht. Und sie sehen eben auch nicht in Aktion. Es ist nicht irgendwie etwas, dass sie da zusammen im Bad, was weiß ich, sich jetzt die Zähne putzen, wenn wir dazu gucken, oder die Mutter, die das Kind abtrocknet oder sowas. Darum geht es ihr nicht, sondern es geht eher irgendwie so um diese Zugehörigkeit der Familie, nur in diesem Moment zu gefrieren fast. Also ich finde, es hat tatsächlich auch was Kaltes. Obwohl ich nicht glaube, dass sie jetzt nicht gut miteinander sind. Das ist es hat nur irgendwie so eine bedrohliche Atmosphäre dazu. Aber ich glaube, das kommt nur durch die Farben.
Ich habe aber auch das Gefühl, es gibt hier vielleicht irgendein Geheimnis oder irgendwas, was einfach in der Familie bleibt, was mich außen vor lässt.
Also wir interpretieren das zumindest rein, also weil sie das so wählt, dass es eben keine warmen Farben sind oder irgendwas. Also dieses Band zwischen ihnen. Also die Geschwister sind sehr, die werden ja fast zu einer Figur. Die sind wirklich an den Körpern, die wachsen die quasi zusammen. Das finde ich sehr schön, wie die so eine Einheit bilden.
Es stimmt, was du sagst, die Körper sind alle sehr nah verbunden miteinander, auch durch die Art, wie es gemalt ist. Und dadurch hat es auch was sehr Aufgehobenes.
Ja, also wir kennen, denke ich, aus unseren eigenen Fotografien, also jetzt ich als Mutter habe auch Fotos von unseren Kindern genauso, und zwar der Junge ist ein bisschen älter als das Mädchen, das ist genau wie bei uns auch. Ich habe gerade heute Morgen nochmal dieses Foto, bei uns stehen die so in so einem kalten Licht am Strand, sind allerdings angezogen, aber auch so, gucken auch so in die Kamera, aber es ist hier nochmal so auf die Spitze getrieben eben. Und dadurch wird das so stark auch und so konfrontierend auch, was auch vielleicht, was Familie auch sein kann. Auf der einen Seite Geborgenheit, aber auf der anderen Seite auch alles, was uns in der Familie auch an Problemen so oder an Auseinandersetzungen und oder auch wie wir als Menschen wachsen. Ich weiß nicht, da steckt ganz viel dahinter irgendwie, was eben auch Familie ist. Ja, vielleicht auch, auch die Zukunft, die da drin liegt. Ne? Also es ist ja die Schwangere und wohin es geht und was ist diese Zukunft? Das ist vielleicht auch das Ungewisse und sowas schwingt da auch mit.
Was ja auch sehr mit Körperlichkeit zu tun hat. Also wir sehen zwar hier das neue Leben schon im Körper der Frau und trotzdem ist natürlich das die Vergänglichkeit auch immer dabei, wenn wir so mit der Körperlichkeit konfrontiert sind.
Ja, und sie hat einen schwarzen Boden, ja, hier, der Fußboden ist schwarz. Also ich glaube, da dieser Kontrast zwischen Leben und Tod ist da irgendwie, vielleicht ist auch das, was da so unterschwellig schwingt, dass ja, wir kommen und gehen. So.
Das war der Podcast So gesehen, mit einer Werkauswahl zum menschlichen Körper. Zu Gast bei mir heute war die Tänzerin und Choreografin Sascha Walz. Mein Name ist Stefanie Müller-Frank. In der nächsten Folge spreche ich mit dem Landschaftsarchitekten Günther Vogt über Kunstwerke zum Thema Natur. Auf dem Programm stehen dann Werke von Claude Monet, Tacita Dean, Henri Rousseau, Paul Klee und Fischli Weiß. Für alle, die jetzt neugierig geworden sind, die Fondation Baehler ist an 365 Tagen im Jahr geöffnet. Und vom 30.10. bis zum 8.1. ist die Jubiläumsausstellung zu sehen. Alle Infos findet ihr in den Shownotes. Alle weiteren Folgen überall dort, wo es Podcasts gibt. Und wir freuen uns natürlich über eure Rückmeldungen zum Podcast. Schreibt einfach an podcast@fondationbaehler.ch. So gesehen ist ein Podcast der Fondation Baehler in Zusammenarbeit mit Weltkunst, dem Kunstmagazin der Zeit. Zu Wort kamen, neben den Gästen, die Kuratorinnen Amelie Bader, Raphael Bouvier und Theodora Fischer sowie der Leiter Art Handling Ben Ludwig. Redaktion und Konzeption Dorothee Dienes, Matthias Ehlert und Lara Rath. Moderation Stefanie Müller-Frank, Musik Benjamin Kirchhofer und Produktion Jochen Dreier und Martina Weber.